Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. Woman in IT ist mein heutiges Stichwort. Ich habe eine der führenden Persönlichkeiten in Österreich, die sich mit Woman in IT beschäftigt, Ronke Babacide, als Gast bei mir. Herzlich willkommen, Ronke.
Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
Ronke, wir haben ja vor ewig langer Zeit mal gesprochen, dass du mich besuchen wirst in meinem Podcast. Du betreibst ja selbst einen eigenen Podcast, einen sehr erfolgreichen Podcast. Also von Podcaster zu Podcaster, denke ich, wird das ein sehr interessantes Gespräch heute hoffentlich. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, über Women in Technology zu sprechen, über Women in IT zu sprechen, über Diversity, Inclusion und alles, was dazugehört. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich will nicht sagen ein Hype-Thema, das wäre ungerecht. Ein Thema, wo es höchste Zeit geworden ist, darüber zu sprechen, würde ich sagen. Aber als erstes würde ich dich vielleicht bitten, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen und etwas über dich erzählen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Ronke Babacide. Ich bin derzeit bei der Firma Fortinet angestellt als Manager für das Enterprise System Engineering Team, bin mittlerweile seit circa 25 Jahren in der Technik, bin aber ein Quereinsteiger. Ich habe ursprünglich Chemie studiert, habe dann dort während der Dissertation angefangen, mit Computern zu arbeiten. Das war auch die Zeit, dass das Internet gerade nach Österreich kam. Das war so faszinierend, dass ich dann beschlossen habe, ich wechsle in diese neue spannende Branche. Dann über verschiedene Stationen bin ich dann irgendwann bei Herstellern gelandet, im Pre-Sales als System Engineer selber. Ja. Und da bin ich jetzt heute. Und vor ein paar Jahren, du hast es ja angesprochen, ist dieses Thema mehr Diversität in der Technik immer präsenter geworden, auch für mich. Ja? Und ich habe angefangen, mich stärker zu involvieren. Und das ist jetzt auch ein, wie soll ich sagen, nicht ein Hobby, aber doch ein Thema, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe.
Du hast gesagt, du hast den Doktor in technischer Chemie oder irgend sowas?
Tatsächlich in ganz normaler Standard-Chemie.
Ganz normaler Chemie.
Also eigentlich Standard, theoretischer Chemie habe ich dann dissertiert.
Ja. Das ist ja schon kein klassischer Frauenberuf, würde ich mal sagen.
Ja, spannenderweise ganz, als ich angefangen habe, ich habe mit Studienzweig Biochemie angefangen, waren wir ungefähr 50-50, Frauen und Männer. Nach dem ersten Semester, nach dem Grundpraktikum, waren wir dann schon wesentlich weniger Frauen. Und es wurden dann im Laufe der Zeit auch immer weniger. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es dann schon so, dass ich bei der Diplomarbeit und bei der Dissertation mehr mit Männern gearbeitet habe. Es war nicht ganz so auffällig wie in der IT. Aber ja, ich war schon gewöhnt, mit Männern zu arbeiten, als ich dann tatsächlich in die IT gewechselt bin.
Und du hast gesagt, du hast den Weg dann in die IT gefunden. Wir sprechen heute nicht über die IT an sich und die IT-Branche. Die IT-Branche mit Sicherheit, aber nicht über deinen Arbeitgeber oder über Produkte oder Portfolio. Wenn man jetzt aus einer technischen Ausbildung kommt, aber in die EDV-Industrie wechselt, zu einer Zeit, wo das waren keine Frauenberufe. Ja. Ich komme aus der Zeit, ich bin vielleicht ein paar Jahre älter, aber ich habe das natürlich auch mitverfolgt. Damals hast du vielleicht ja in Sekretariatspositionen hast du Frauen gehabt, aber weder in der Technik noch im Vertrieb gab es Frauen. Wie geht es einem denn da so, wenn man in die Branche reinspringt? Oder welche Motivation muss man haben, um in die Branche reinzuspringen?
Ich glaube, es ist mir relativ leicht gefallen, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ja schon vorher relativ viel mit Männern gearbeitet. Das war auch die Chemie sehr männerdominiert. Und als ich dann in die EDV gewechselt bin, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, natürlich waren es dann eigentlich nur noch Männer, mit denen ich gearbeitet habe. Ich war sehr, sehr lange Zeit oft die einzige Frau im Raum. Aber es ist mir nicht in der Form bewusst gewesen. Also das vielleicht auch aufgrund meines Hintergrunds. Ja, ich bin ja in Österreich nicht weiß, ja, als Frau, mit Migrationshintergrund immer ein bisschen auffällig. Ja. Das heißt, ich bin immer ein bisschen anders als alle anderen und ich war dieses Gefühl, anders zu sein, halt gewöhnt. Vielleicht hat mir das geholfen, sagen wir mal so. Ich höre von anderen Frauen immer wieder, dass sie das durchaus als schwieriger empfunden haben, aber mich hat einfach die Interesse an dem Thema angetrieben. Also ich denke, was man braucht, ist einfach so ein wirkliches Interesse für eine Sache, dann ist es wahrscheinlich auch egal, wer sonst noch da ist. Ja.
Das wäre eine meiner Fragen gewesen, welche Erfahrungen, welche Tipps kannst du denn auch jungen Frauen vielleicht auf den Weg mitgeben, um diesen Sprung zu wagen?
Eine ganz wichtige Sache, und das kommt auch, weil du hast ja auch angesprochen, ich habe meinen eigenen Podcast, ich frage das die Frauen, mit denen ich dort spreche, auch immer. Und eine Sache, die immer wieder kommt, ist, dass man sich von seinem Interesse leiten lassen sollte. Dass es nicht so wichtig ist, was andere Leute denken, was man machen soll. Du hast gesagt, das waren mehr Männerberufe, und da gab es natürlich auch so eine Vorstellung davon, wer diese Berufe macht. Aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, was andere Leute glauben, was du kannst. Ja? Es geht ja darum, was du selbst glaubst, was du kannst. Und natürlich habe ich den Vorteil gehabt, dass ich vom Elternhaus her so dazu erzogen wurde, immer daran zu glauben, dass ich etwas kann, wenn ich das möchte. Das ist sicher hilfreich, aber was ich wirklich gerne sagen möchte ist, erstens, man sollte sich die Neugierde nicht austreiben lassen. Man sollte verstehen, dass man alles lernen kann, was wenn einem es interessiert, und dass es wurscht ist, was andere Leute denken eigentlich.
Das ist ein guter Punkt. Ich muss jetzt meinen Zettel, das habe ich mir als letztes aufgeschrieben. Mhm. Vielleicht springen wir dorthin und dann wieder zurück, weil das passt ganz gut. Dieses wo reinspringen, dieses einfach den Schritt zu wagen. Mhm. Was denkst du denn, muss man an der Bildung noch reformieren, um diese Barrieren abzubauen, diese Denkmuster zu durchbrechen, dieses neugierig sein, viel mehr zu forcieren, dieses Gefühl, ich mache nichts falsch, wenn ich was ausprobiere. Und vor allem der Punkt, der für mich dazu kommt, ist, wie kann man denn das Elternhaus überwinden, um Dinge anders zu machen, wie sie schon immer gemacht wurden. Weil ich glaube, das ist ja auch ein großer Blocker, dieses Schubladendenken, die Tochter macht das, der Sohn macht das. Das ist ja für die Mädchen oder für die Frauen noch viel schwieriger, da diese Barriere zu überwinden.
Ja, das sind ganz viele Themen, die du da jetzt auf einmal angesprochen hast.
Es tut mir leid.
Also, das eine ist das Schulsystem. Wir leben in einem Land, in dem es ein sehr, sehr autoritäres Schulsystem gibt, ja, wo sehr stark daran gearbeitet wird, meiner Meinung nach, den Leuten das Interesse an Dingen auszutreiben. Das ist sicher eine Sache, die ich in einer Welt, die sich stetig verändert, so wie unsere Welt jetzt ist, also wir sind ja nicht mehr an einem Punkt, wo alles relativ geordnet ist, sondern es passieren da neue Sachen, ich muss mir neue Skills aneignen, ich muss einfach in der Lage sein, mich auch selbstbestimmt weiterzuentwickeln, also eigenmotiviert. Und all das wird einem in der Schule ausgetrieben momentan. Ja? Also da gibt es einen vorgefertigten Lehrplan, da darf man eigentlich auch nicht hinterfragen, warum man das lernt. Und viele Dinge, die uns jetzt wirklich auch weiterbringen würden, wie Computerwissen und all diese Dinge, das wird ganz schlecht vermittelt oder gar nicht. Also das sehe ich schon auch unser Politiker in der Pflicht, das Ausbildungssystem zu ändern. Jetzt ist es aber so, dass wir das so haben, wie es ist. Ja. Und woran ich mit anderen Leuten auch arbeite, ist zum Beispiel in die Schulen zu gehen und dort halt als Role Model, wie man das so neudeutsch sagt, aufzutreten, einfach um herzuzeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass man als Frau auch was anderes machen kann. Ich habe jetzt gerade kürzlich, letzte Woche, war ich im FH Technikum zusammen mit der Malika Mataeva, ja, die selber als Cybersecurity-Spezialistin bei der WKO arbeitet. Sie ist Muslima und sie trägt Hijab. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass auch Frauen wie sie sich zeigen und den Mädchen vor allem auch das Gefühl geben, ja, das könnte ich sein. Ja, also das ist eine Sache, Role Models. Aber was wir auch müssen, ist, wir müssen die Eltern erreichen. Also was ich auch wirklich problematisch finde in Österreich, ist diese Technikfeindlichkeit in der Gesellschaft, auf die man immer wieder stößt. Ja. Also ganz viele Leute, wenn man irgendwie sagt Internet, da gibt es dann gleich so, die krampfen sich zusammen und reden sofort über alles, was Schlechtes passieren kann im Internet. Und ich möchte das gar nicht abstreiten, dass es Dinge gibt, die mit dieser Technologie verknüpft sind, die halt auch negativ sind und dass es Gefahren gibt im Internet. Ich arbeite in der Cybersecurity, ich weiß, dass das so ist. Ja. Aber es braucht trotzdem einen gebildeten Umgang mit diesen Themen und nicht Angst. Ja. Das ist nicht hilfreich. Und gerade so im deutschsprachigen Raum gibt es ganz verstärkt diesen Reflex, die Technologie abzulehnen. Und das hilft auch nicht. Ja. Wenn ich jetzt in einem Elternhaus aufwachse, wo sich keiner damit beschäftigen möchte, wo es irgendwie so negative Konnotationen gibt, dann werde ich mich auch nicht mit Technik beschäftigen. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung des Schulsystems. Wir müssen versuchen, die Eltern zu erreichen und halt auch die Erwachsenen ein bisschen weiterzubilden. Mhm. Ich war da, war denn das bei der UBIT, bei einer Veranstaltung, da wurde dieser digitale Skills-Barometer präsentiert. Also ich würde sagen, fast die gesamte Gesellschaft ist völlig inkompetent, was digitale Skills angeht. Also auch ein Thema.
Digitale Nomaden.
Genau. Die weit entfernt noch von der Oase, würde ich sagen. Ja. Ja, also ich möchte jetzt nicht zu lange alleine reden. Ja,
alles gut. Aber ich kann das nur unterstützen, diese digitale Grundbildung. Das ist jedenfalls was es unbedingt brauchen würde. Ja. Und digitale Grundbildung ist nicht mit Instagram, WhatsApp oder TikTok umzugehen, sondern Verständnis zu entwickeln, vielleicht in der Volksschule programmieren zu lernen oder spielerisch diese Dinge zu erarbeiten und nicht nur den Müll zu bedienen. Ja.
Das ist ein guter Punkt, den du gemacht hast. Ja, es glauben immer alle, dass junge Leute sich gut auskennen mit Technik, weil sie halt diese sozialen Medien bedienen können. Das hat nichts damit zu tun. Ja? Nur weil ich eine Waschmaschine bedienen kann, weiß ich auch nicht, wie sie funktioniert. Ja? Oder wie mein Auto fährt, nur weil ich jetzt zufällig einen Führerschein habe. Also man darf diese Dinge nicht verwechseln. Und es fehlt ganz klar an einem Verständnis davon, wie diese Welt funktioniert. Und es gibt schon gute Ansätze, auch solche Sachen den Leuten näher zu bringen. Ich habe auf YouTube die Woche ein Video gesehen, wie funktioniert das Internet. Das war super gemacht. Ja? Einfach so würde ich eigentlich jedem vorschlagen, dass er sich das mal anschaut, einfach nur um zu verstehen, wie funktioniert dieses Werkzeug, das ich jeden Tag verwende. Ja? Mhm. Und all diese Sachen könnte man relativ zeitig, du hast es ja angesprochen, Programmierkurse, einfach, was für Kinder immer gut funktioniert, sind so Robotikgeschichten, ja, dass man so kleine Roboter baut, ja, dass man solche Sachen macht, einfach einen spielerischen Umgang, einen positiven schaffen.
Vielleicht zurück zu unserem Thema ein bisschen mehr. Mhm. Frauen in der IT, Frauen am Weg zur IT. Jetzt weiß ich, du hast auch schon erzählt, du gehst in Schulen etc. Mhm. Gibt es da Organisationen in Österreich, wo sich Interessierte melden können, wo sie mitmachen können? Entwickelt sich da was? Ist da irgendwas am Entstehen oder gibt es vielleicht eh schon länger?
Ja, in den letzten Jahren haben sich ganz interessante Initiativen entwickelt. Jetzt einerseits, was die Schulen angeht, da gibt es Lea zum Beispiel, da kann man sich melden und als Role Model zur Verfügung stellen zum Beispiel. Dann gibt es das Sprungbrett, Fit Sprungbrett zum Beispiel, die gehen auch in Schulen und auch so Role Model Events sind auch auf Berufsmessen und so vertreten. Was ich auch eine interessante Initiative finde, die sich jetzt gar nicht an junge Mädchen wendet unbedingt, sondern an Frauen, die halt in die Branche wechseln wollen. Das ist zum Beispiel dieses Bootcamp von den New IT Girls, die da zusammen mit Microsoft und anderen Firmen tatsächlich so eine Basisausbildung auf die Beine gestellt haben, wo jedes Jahr oder in jedem Zyklus 100 Frauen ausgebildet werden mit den Grundlagen, dass sie eben auch eine Vorstellung davon bekommen, wie es das in der IT ist und so ein paar Skills aneignen, damit sie dann eben wechseln können. Mhm. Also es passiert ganz viel, es gibt ganz viele neue Netzwerke, es gibt ganz viele solche Role Model Initiativen, ja, es gibt Podcasts wie meinen, wie das Women in Technology Spotlight und auch von anderen Frauen ganz viele Sachen. Ja. Also durchaus, da könnten wir eine Liste zusammenstellen und die durchaus auch verteilen.
Ja, vielleicht können wir das hier im Nachgang machen und irgendwie mitverknüpfen, damit Interessierte wissen, wo sie hingehen können. Und wo sie sich melden können. Ja, sehr spannend, was sich alles tut. Kriegt man vielleicht als Mann in der IT gar nicht so mit, ja, was auch schade ist. Weil durchaus das Recruiting-Thema haben wir alle. Wir suchen alle Talente, wir suchen alle neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das vielleicht führt mich ein bisschen zum Thema Flexibilität, flexible Arbeitszeiten etc. Mhm. Das ist ja auch ein großes Thema, warum viele Frauen entweder, wenn sie Kinder bekommen, dann gar nicht mehr zurückkommen in den Beruf oder es ganz, ganz schwer haben, wieder zu landen. Wie ist denn das in der IT-Branche so? Wie funktioniert denn das da?
Toll, dass du das ansprichst, weil das ist ein Thema, über das ich sehr, sehr gerne rede. Und das ist auch eine Sache, die ich Frauen immer erzähle, wenn es darum geht, warum ich glaube, dass sie in die Technik gehen sollen. Das Erste ist natürlich immer, dass ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir Diversität haben, weil halt überall in der Gesellschaft digitale Dinge passieren und Frauen sollten involviert sein. können. Das ist das eine Thema. Ja. Aber das andere ist, dass ich der Meinung bin, dass es hier Jobs gibt, wo ich wirklich flexibel arbeiten kann. Ja. Wir haben schon viel früher angefangen, hybrid zu arbeiten zum Beispiel. Also ich habe immer auch aus dem Homeoffice mitgearbeitet, nicht immer nur im Büro. Also ich war sehr, sehr flexibel. Und das kommt natürlich Frauen mit Kindern entgegen. Ja. Das andere, warum ich sage, sie sollen in die Technik kommen, man verdient hier einfach mehr Geld. Ja. Also wenn ich mir die typischen Frauenberufe anschaue und was man dort verdient und was ich dann in der Technik verdienen kann, dann geht es auch um das Thema wirtschaftliche Stabilität und Unabhängigkeit. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass Frauen das verstehen, ja, dass diese Jobs einerseits gut bezahlt sind, aber andererseits ihnen auch die Flexibilität bieten, um hier Kinder großzuziehen, gleichzeitig Familie zu haben, andere Interessen vielleicht noch zu verfolgen. Wieder das Beispiel von der Malika, von der ich vorhin gesprochen habe. Die hat 3 Kinder. Ja? Und die sagt, sie tut sich jetzt also in der Arbeit leichter, als sie damals, als sie studiert hat, ja? Weil sie hier viel flexibler ist.
Also die Pandemie wahrscheinlich auch hier ist dazu beigetragen, oder? Um die Flexibilität nochmal.
Absolut, absolut. Also ich hatte diese Flexibilität, weil ich in amerikanischen Unternehmen gearbeitet habe, lange Zeit, die da schon ein bisschen früher angefangen haben. Aber die Pandemie hat dem jetzt so einen Schub gegeben, dass es eigentlich bei fast allen Unternehmen die Möglichkeit gibt, dass man eben auch von zu Hause arbeitet, dass man flexibel arbeitet, dass man seine Stunden vielleicht auch mal am Abend arbeitet, je nachdem, was man gerade machen muss und untertags vielleicht auch mal die Kinder aus dem Kindergarten abholt. Ich habe auch mit sehr vielen jungen Männern gearbeitet, die erstens diese Vaterzeit, also dieses in Anspruch genommen haben und dann auch untertags eben zum Beispiel die Kinder aus dem Kindergarten geholt haben und sich da tatsächlich involviert haben. Und das ist halt möglich in der Technik, ja, weil ich da doch sehr viele Freiheitsgrade habe, die ich in klassischen Berufen nicht habe.
Mir fällt es auf, und jetzt weiß ich nicht, ob das hier nur meine subjektive Meinung ist oder Empfinden ist, sobald man in einem Männerteam Frauen mit dabei hat, verändern sich diese Teams. Ja. Nicht nur vom Umgangston, sondern von der Art der Zusammenarbeit, von der Kreativität etc. Da geht, ich habe schon oft beobachtet, ein Ruck durch die Teams und sie werden stabiler, sie werden innovativer. Mhm. Kannst du das auch feststellen oder ist das vielleicht die Männersicht, die sich da bei mir...
Breitner. Überhaupt nicht. Also ich sehe das durchaus so und ich habe das auch so erlebt, weil, wie gesagt, ich war lange Zeit hauptsächlich mit Männern und ja, vielleicht haben sie sich schon ein bisschen verändert, weil ich dabei war, aber es hat sich wirklich verstärkt verändert durch die Tatsache, dass viel, viel mehr Frauen jetzt in der Branche sind und in vielen Teams einfach mehr als eine Frau ist. Ja. Und ich glaube, das liegt einfach daran, Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich sozialisiert. Ja. Ich möchte da gar nicht auf Genetik eingehen oder so. Oder? Aber es ist halt einfach so. Mädchen werden dazu erzogen, darauf zu schauen, wie es anderen geht, nett zu sein, kommunikativ zu sein, aber freundlich kommunikativ und so. Und das verändert einfach sofort die Atmosphäre, wenn man jemanden im Team hat, der halt völlig anders interagiert mit den anderen, der anders kommuniziert, der vielleicht darauf schaut, dass alle was zum Essen haben oder einen Kaffee. Obwohl Frauen das nicht tun sollten unbedingt. Ja, also ich finde das jetzt gar nicht, dass das eine gute Sache ist, wenn Frauen automatisch diese Rollen übernehmen.
Ich glaube, du bist ein bisschen nerdverseucht, kann das
ja.
sein?
Ja, ich bin nerdverseucht, stimmt. Ja. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, ja, in dem Moment, wo so eine uniforme Umgebung, wo jeder so ein bisschen gleich ist, ja, also so ganz viele von diesen Teams, also ich kenne das ja auch, die Technik, die haben bestimmte Interessen, was Musik angeht, die haben bestimmte Interessen, was Serien angeht und natürlich auch die Klassiker, Star Wars, Star Trek und dann diese, was weiß ich, Doctor Who und all diese Sachen, das ist halt so homogen und dann kommt halt jemand dazu und ist anders, ja, und dann tun sich halt irgendwie neue Möglichkeiten auf, auch für diejenigen, die vielleicht schon interessiert sind an den Dingen, die Männer, also aber doch vielleicht auch andere Interessen haben, die haben plötzlich auch die Möglichkeit, sich ein bisschen anders zu benehmen in dieser Gruppe und schon, das ist so, ja, und dann geht das halt auf, ja, dieses Uniforme. Mhm.
Die Pflänzchen muss man sehen, ja?
Genau.
Also mein Eindruck hat mich nicht gedrückt, offenbar. Viele, mit denen ich spreche, sagen auch, dass es Unterstützung braucht, um die Motivation ein bisschen mehr entstehen zu lassen. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, Coaching, Mentoring etc. pp. Wie siehst du das? Ist das etwas, das man breitflächiger anbieten sollte, diese Unterstützung.
Coaching,
jetzt gibt, ja, jetzt gibt es diese Vereine oder Organisationen, die wahrscheinlich zum Gutteil diese Funktion haben. Also nicht nur motivieren, sondern auch unterstützen. Aber sollte man das auch in den Unternehmen breitflächiger machen? Was denkst du?
Grundsätzlich glaube ich, dass es für alle hilfreich ist, wenn es mehr Mentoring gibt. Also wenn man halt bestimmte Aspekte des Berufslebens, die kennt man ja nicht, wenn man als junger Mensch reinkommt. Ja, es ist unabhängig davon, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Jetzt tun sich Männer leichter, also das ist einfach belegt, im Netzwerken zum Beispiel intern. Frauen sind da zurückhaltender. Das heißt, Frauen profitieren davon, wenn man ihnen erklärt, wie die Karriereleiter innerhalb so eines Unternehmens funktioniert, dass es bestimmte Dinge gibt, die man machen sollte, wie eben Netzwerken, dass man mehr Sichtbarkeit für seine eigenen Dinge schaffen soll, so was ich geleistet habe und so. Wir haben aber mittlerweile ein Thema, weil eben Mentoring in den letzten Jahren so forciert worden ist, haben wir so ein bisschen das Thema, dass ganz viele Frauen gementort werden, aber nicht gesponsert. Ja? Und das ist eigentlich wichtiger, weil alle Dinge, die ich erreicht habe, ich erreicht, weil irgendjemand aufgestanden ist und gesagt hat, die Ronke soll das machen. Ja? Oder sie kann das. Ja? Und das braucht jeder von uns. Männer haben das öfter, weil sie dann halt eben diese Netzwerke geknüpft haben. Sie haben dann irgendwelche Leute, die sind schon weit im Unternehmen, die kennen sie, nennen ihren Namen. Und Frauen haben das oft nicht. Wir brauchen für Frauen mehr Sponsoren, die halt aufstehen, wenn, das heißt, man braucht jemanden, der in einem Raum mit einer Möglichkeit deinen Namen nennt. Mhm. Und das ist das, was wir brauchen. Mentoring ist eine super Sache. Coaching ist natürlich noch besser, wenn ich so bestimmte Defizite erkenne in dem, was ich tue, dass ich mich auch darauf konzentrieren kann kurzfristig. Aber was wir brauchen, ist, dass wir in den oberen Etagen mehr Männer haben, die Frauen sponsern. Mhm. Ja.
Jetzt würde ich mal sagen, von Diversity, von Women in IT zum Thema Inclusion in der IT ist ja doch ein Stück Weg. Gibt es da auch schon Themen, Organisationen vielleicht, die sich mit diesen Dingen beschäftigen oder Jetzt kann ich schwer sagen aus deiner Erfahrung, weil das stimmt nicht, ja, aber aus deinem Dunstkreis, aus deiner Umgebung, hast du das schon vielleicht irgendwo auch mitgekriegt, wie das funktionieren kann, wo es vielleicht gute Role Models gibt oder Best Practice Beispiele gibt, wo Inclusion gelebt wird, wo das funktioniert, wo man beeinträchtigte Menschen so integriert, dass die was davon haben und das Unternehmen was davon hat, wo es nicht nur einseitig ist.
Also ich glaube, woran wir auch ein bisschen scheitern, ist, dass nicht klar ist, was Inklusion eigentlich bedeutet. Ja, damit fängt es an. Grundsätzlich wird sehr stark auf Zahlen geschaut. Wie viele Frauen habe ich in Unternehmen? Wie viele Frauen habe ich im Management? Wie viele Frauen habe ich da? Wie viele Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten, also Behinderungen? Wie viele Menschen bestimmter Kulturkreise habe ich? Vielleicht solche Sachen werden angeschaut. Ja. Aber darum geht es ja bei Inklusion gar nicht. Ja, weil es ist schön und gut, wenn ich diese Leute anstelle, aber wenn ich sie dann nichts machen lasse und von ihnen verlange, dass sie sich genauso benehmen wie alle anderen rund um sie, kann ich sie genauso gut nicht anstellen. Ja. Es gibt ja diese ganzen Statistiken oder dass Unternehmen, die diverse Teams haben, dass die produktiver sind, dass die kreativer sind, dass die Teams effizienter sind und so weiter. Das ist aber alles nur wahr, wenn ich den Leuten, die ich hier anstelle, die halt nicht so sind wie der Mainstream, die Möglichkeit gebe, sich zu entfalten. Und darum geht es bei Inklusion, ne? Dass ich eben diesen Leuten die Möglichkeit gebe, ihre Sicht der Welt beizutragen, ja? Und ihnen die Möglichkeit gebe, sich gleichberechtigt zu fühlen. Das ist eigentlich das Schwierigste an diesem ganzen Diversitätsthema, weil es leicht ist, Zahlen anzuschauen. Ja, okay, wir haben so und so viel mehr Frauen angestellt. Was ich aber immer wieder sehe, ist auch, dass diese Frauen nicht bleiben. Mhm. Teilweise, ja, dass Leute mit LGBTQ-Hintergrund nicht bleiben, weil sie halt zwar angestellt worden sind, weil es diese Programme gibt, ja, wir wollen halt mehr Frauen, wir wollen mehr Leute mit diversen Hintergrund, aber dann wird ihnen nicht die Möglichkeit geboten, sondern sie werden eigentlich ausgegrenzt, weil sie halt anders sind, ja. Das heißt, wenn ich solche Dinge tue, muss ich sehr stark darauf schauen, dass ich auch intern zum Beispiel Trainings mache, Anti-Bias-Geschichten mache, dass ich einfach auch schaue, wie werden denn diese Leute behandelt? Ja? Haben die die Möglichkeit beizutragen? Werden die genauso gefördert wie alle anderen? Das ist auch ein Thema, ja, dass du dann als Frau zum Beispiel in dem Unternehmen bist. Und wie ich schon angesprochen habe, haben Frauen unterschiedliche Verhaltensweisen von Männern. Also die benehmen sich in der Karriere ein bisschen anders, wie zum Beispiel, dass sie nicht von sich aus unbedingt sagen, dass sie eine Stelle haben wollen, weil sie glauben, man wird sie ansprechen oder solche Dinge. Es sind halt zurückhaltender oft. Ja. Dass man dann halt schaut, ja, welche Systeme habe ich, um zum Beispiel zu werten, wie gut ein Mitarbeiter ist? Ja? Habe ich objektive Wertungssysteme eingebaut? Habe ich geschaut, ob Leute mit den gleichen Skills tatsächlich gleich viel verdienen? Habe ich in meinem Hiring-Prozess Dinge eingeführt, dass ich sicherstelle, dass Frauen die gleiche Chance haben, zum Beispiel im Gespräch, dass ich zum Beispiel von vornherein zum Beispiel CVs anonymisiere, dass ich gar nicht weiß, dass da jetzt eine Frau sich beworben hat. Weil man glaubt gar nicht, wie viel unterbewusste Vorurteile wir alle mit uns herumtragen. Und ich rede gar nicht von Männern, ich rede von Frauen genauso. Wir sind alle gleich sozialisiert, was diese Dinge angeht. Frauen sind genauso sozialisiert, eher Männer als Experten zu sehen als Frauen. Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Und das sind halt die Dinge, wo ich im Unternehmen, wenn ich das tatsächlich machen möchte, muss ich da Programme einführen. Dann kann ich nicht nur sagen, ich möchte so und so viel Prozent Frauen haben. Das bringt mir gar nichts.
Ich muss vorher die ganzen Vorurteile beseitigen und diese Roadblocks wegschieben, bis ich...
Ich glaube, das ist ein iterativer Prozess. Also vorher, man kann das nicht alles vorher machen. Ja? Man muss sich dessen bewusst sein. Ja? Mhm. Es geht wirklich hier um Bewusstsein und um ein immer wieder drauf schauen. Und es ist unbequem.
Wenn du sagst, viele verlassen das Unternehmen wieder, weil sie nicht eingegliedert werden oder weil das die Kultur nicht passt oder vielleicht, was weiß ich, gelebter Rassismus irgendwo schwelend ist, dann muss ich schon im Vorfeld oder vielleicht auch als Unternehmen selbst mir Gedanken machen, wie muss ich das strukturieren, damit das funktionieren kann.
Ja, da hast du recht. Du musst dir im Vorfeld dessen bewusst sein. Ja, was da hineinspielt und du musst dir überlegt haben, was du tun möchtest. Ja. Und dann ist es halt ein Prozess, der andauernd ist. Es ist auch nicht unbedingt dann bequem. Viele der Dinge, die so sind, wie sie sind, sind einfach so, weil sie bequem sind. Ja, weil es halt leichter ist, einfach immer das weiterzumachen, was ich schon die ganze Zeit mache, als was Neues. Und dann immer wieder Analysen zu machen, was passiert, funktioniert das, was ich gemacht habe, muss ich was anders machen, ja? Brauche ich vielleicht noch ein Training, brauche ich irgendwas, ja? Brauche ich irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, weil oft scheitert es auch ein bisschen daran, dass Leute sich nicht kennen. Du hast so schwelender Rassismus angesprochen. Ja? Oft ist schwelender Rassismus einfach nur die Tatsache, dass ich niemanden kenne, der so ist, wie dieser neue Mensch, der da dazugekommen ist. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss auch schauen, dass ich Teams zusammenführe, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich kennenzulernen, auch in diesem professionellen Umfeld.
Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Je mehr man sich kennt, fallen auch viele Barrieren weg.
Ja, da gibt es ja so ein Asterix-Zitat. Ich habe nichts gegen Fremde. Viele meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden, die sind nicht von hier.
Ich nehme das als Schlusswort, Ronke. Es gibt noch viel zu tun. Mhm. Ich danke dir für deine Initiativen. Ich danke dir vielmals für das interessante Gespräch hier bei mir. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast. Ich blicke immer ein bisschen neidisch auf dich.
Danke, Harry.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.